Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Morgen feiert Daniel Barenboim seinen 80. Geburtstag. Und bevor wir darüber sprechen, was den großartigen Pianisten und Dirigenten, wie der Bundespräsident heute sagte, so großartig macht, hören wir ihn mal kurz mit Mozarts Klavierkonzert, Köchelverzeichnis 482. Mit 8 Jahren ist er zum ersten Mal in Buenos Aires als Pianist aufgetreten. Daniel Barenboim, der sich selbst trotzdem nicht als Wunderkind versteht und mal sagte, wenn ich ein Wunderkind war, dann ist das Wunder jetzt natürlich weg, aber das Kind ist geblieben. Damit meint er womöglich die Freude, Neugier und Ausdauer, mit der er sich in seine vielen Projekte stürzt. Seit vielen Jahren ist Daniel Barenboim Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, Chefdirigent der Staatskapelle, ist Gründer des West Eastern Divan Orchestra, aus dem auch eine eigene Ausbildungsstätte hervorgegangen ist. Und er feiert morgen seinen 80. Geburtstag. Bei mir ist jetzt Stefan Lang, Musikredakteur und Ressortleiter Musikproduktion, Rundfunkorchester und Konzert hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Lang,
hallo.
Das mit dem Wunderkind, das trifft es doch ganz gut. Er hat ja die Musik quasi in die Wiege gelegt bekommen. Ja,
das muss man sagen, auf jeden Fall. Der ist bis heute Wunderkind und er verwundert immer im besten Sinne des Wortes erneut und aktuell. Und wenn man das noch mal so repliziert, so erinnert, ja, das war bei den Barenboims in Buenos Aires dann eben so, die Eltern, Klavierlehrer, da ist wahrscheinlich durch die Familie oder durch das Haus oder durch die Wohnung immer eine große Schar von Schülern geschleust worden. Er war ja bestimmt noch mal der Jüngste und ist dann älter geworden und er hat wahrscheinlich sein Leben lang gedacht, das ist das Normalste auf der Welt. Die Leute gehen in den Kindergarten und spielen Klavier. Alle Leute spielen Klavier und ich muss da vielleicht auch der Beste sein oder ich will da der Beste sein. Das ist für ihn alles so natürlich gewesen, also wie Sie schon sagten, infiltriert mit der Muttermilch. Also das ist ihm in die DNA geschrieben, in die Wiege gelegt worden und dieses Verwundern hat er in den verschiedensten Facetten bis ins hohe Alter bis jetzt und wird er immer sein Leben lang behalten.
Jetzt hat heute unser Bundespräsident zu seinem Geburtstag gesagt, er sei einzigartig, ein großartiger Dirigent und Pianist. Was würden Sie denn sagen? Was zeichnet ihn als Pianisten aus? Was macht ihn auch so großartig als Dirigent?
Also es macht ihn großartig, dass er nie irgendwelchen Mustern folgt, dass er immer was Neues entwickeln und kreieren will, dass er immer nach den Möglichkeiten am Abend sucht. Und wenn man das gerade auf die Staatskapelle projiziert, die Staatskapelle als Opernorchester, eh ein flexibles Orchester, die Musiker so gestellt, dass sie genau wissen am Abend, hey, das könnte unter Daniel Barenboim heute mal wieder ganz anders werden. Das ist wirklich eine herausragende Eigenschaft, dass er immer weiß, wie weit er mit dem Apparat kommen kann, wie weit er da gehen kann, dass er die Musiker super genau kennt in der Kapelle, mit der Kapelle und dass er denen auch Projekte vorschlägt, die sie weiterbringen, die sie so einer Horizonterweiterung unterziehen. Das finde ich das Phänomenale an ihm. Und dass er immer, obwohl er eigentlich immer Musik denkt, denkt er immer Musik plus. Also das hat immer noch eine große oder größere Erlebniswelt, die er damit hereinbringt, ob das politisch ist, ob das humanistisch ist, ob das völkerverbindend ist, ob das ja ein Education-Projekt ist. Er denkt immer irgendwie anders mit. Er denkt anders als die meisten Leute. Und man würde sich wünschen, dass so ein Kultur- und Musikdenken eigentlich den Politikern dieser Welt mehr zu eigen sein könnte oder sollte.
Wie lässt sich das denn beschreiben, was er für einen Anspruch an Musik hat?
Ja, der Anspruch an Musik, an die Musikumsetzung. Also Musik muss den Geist, das Herz, die Seele beflügeln. Das ist das Phänomenale bei ihm. Das sind ja manchmal so einfache Dinge, so einfache Narrative, die aber dann so schwer umzusetzen sind. Und das ist dann, ja, ich sag mal, der Alltag, den er einbringt. Also was macht er in der Staatsoper? Er bildet musikalische Weltliteratur ab. Er ist natürlich mit der Kapelle immer dabei, auch die Standards, die große Weltliteratur zu pflegen. Also denke ich an die großen Zyklen, an den Bruckner-Zyklus, an Beethoven. Mit Beethoven hat er begonnen. Oder dann auch das Phänomenale, dass er neue Musik, aber nicht nur die neue Musik, die irgendwo angesagt ist, sondern die Musik, die er sich für die Kapelle vorstellen kann. Das ist damals dieses große Pierre Boulez-Projekt gewesen. Das ist das Projekt mit Elliot Carter. Und der Elliot Carter, der ist ja ein sehr alter Mann schon gewesen, mit über 100 Jahren. Der hat noch ein Stück für die Kapelle geschrieben. Das muss man sich vorstellen. Das ist so ein Phänomen, das er immer noch mehr ausreizen will.
Er ist ja Chefdirigent der Berliner Staatskapelle auf Lebenszeit. Was ist das für ein Verhältnis? Wie geht er so mit Musikern um?
Also der geht mit den Musikern um. Also der, ich würde mal so ganz drastisch sagen, also die wissen schon, dass sie gut spielen müssen. Und er stellt natürlich, wenn er Musiker einstellen kann, er ist jetzt 30 Jahre da, also viele Musiker sind von ihm engagiert eingestellt worden. Und vielleicht lassen wir uns das mal von einem, ja, von dem eigentlich, den er als ersten eingestellt hat, nämlich den Gregor Witt, den Solo-Oboisten, erzählen, wie er das Probespiel unter Daniel Barenboim erlebt hat. Und da kann man doch ein bisschen schmunzeln dabei.
Es war schon mit großer Spannung erwartet worden, wenn man nicht wusste, wie er sein erstes Probespiel abhält hier am Hause und mit der Kapelle. Und natürlich war die Kapelle vollzählig vertreten und wir waren in der Endrunde und ich blieb übrig und er wollte von mir eben nochmal sehr viel hören. Und zwar nochmal das gesamte Mozart-Konzert, ohne abzubrechen und dann nochmal Orchester stellen. Und ja, es war eine große Erwartung, weil auch keiner wusste, was erwartet er eigentlich und was kann die Kapelle von ihm erwarten. Ich musste dann Rossini, die seine Leiter spielen. Und als mir die gelungen war und das Orchester applaudierte, fragte er mich lächelnd, eine kleine Dampfwolke ausstoßend, war das Zufall oder können Sie das nochmal? Und er wollte es wirklich nochmal hören und ich habe es nochmal gespielt.
Also Gregor Witt hat uns gerade erklärt, ja, das ist also ein Probespiel, wenn wir das heute nochmal so mit dem Tarifvertrag oder mit den ganzen tariflichen Dingen abgleichen, unmöglich zu machen oder so, aber das ist eine Selbstverständlichkeit und die Musiker stehen ja auch dazu. Also er hat probiert, ob ich diesen Belastungen standhalten könnte. Ich halte stand und ich habe es jetzt als Solo-Oboist 30 Jahre lang bewiesen und das ist da einfach phänomenal. Und was ich vorhin gesagt habe, das kann uns jetzt nochmal der Detlef Giese, der Chefdramaturg, sagen, das ist alles Musik bei ihm, ja. Aber das ist immer Musik plus. Also was hat er mit dem West Eastern Divan Orchestra? Wo haben die Tourneen hingeführt? Er war in Ramallah. Er hat versucht, in Iran zu gastieren. Nicht alles klappt, aber immer wieder dieses Humanistische in seiner DNA, diese Implikation von ich muss, ich kann mit der Musik oder mit der Musik, die ich anbiete, auch irgendwo einen Schritt zur Völkerverständigung gehen. Das hat Detlef Giese oder bringt Detlef Giese gut auf den Punkt.
Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein wesentlicher Impuls ist seiner Tätigkeit hier im Herzen von Berlin, am Bebelplatz, an dieser Stätte, wo einfach 1933 die Bücherverbrennung stattgefunden hat, als ein beispielloser barbarischer Akt gegen die Geisteskultur und gegen die Kultur überhaupt, da natürlich ein Gegenzeichen zu setzen, auch immer wieder sich einzumischen in so aktuelle politische und gesellschaftliche Diskussionen.
Ja, das hat Detlef Giese nochmal so gesagt, also auch diese politischen Ambitionen, das ist auch bei ihm in der DNA verankert eigentlich als jüdische Herkunft, in Buenos Aires geboren, dann in Israel groß geworden, dann nach Paris gegangen, also auf der ganzen Welt irgendwo zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie man bei ihm oder wie er Heimat ist, seine Heimat, die Welt, vielleicht ist die kleine Musik. Heimat Berlin, die Musik oder so, das kann man ja ganz verschieden deuten und ich wäre jetzt gespannt, was er antworten würde auf so eine Frage.
Jetzt ist er ja ein bisschen, hat sich zurückgezogen, ihm geht's nicht gut, er ist schwer krank. Weiß man denn irgendwas, wie es ihm so geht oder was die Zukunft bringt?
Also die hoffen natürlich, alle Musiker hoffen natürlich auf eine Zukunft, vielleicht nicht mehr in der Stärke. Ich meine, 80 Jahre ist auch ein hohes Alter. Aber man hofft auf jeden Fall, dass er noch ein gerüttelt Maß an Projekten in der Staatsoper, mit der Staatskapelle durchziehen kann. Man wartet da, der Ring ist abgesagt gewesen und dieses Geburtstagskonzert jetzt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also man hofft, dass Daniel Barenboim eben vielleicht im nächsten Jahr wieder, wenn er einigermaßen gesundet ist, an an das Pult der Staatsoper treten kann.
Und wir wünschen ihm jetzt erstmal alles Gute zum 80. Ja. Morgen, Stefan Lang. Vielen Dank für dieses Gespräch zu Daniel Barenboim, der wie gesagt morgen seinen 80. Geburtstag feiert.